Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Vorschau auf AEW Revolution 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Ja, AEW Revolution steht vor der Tür, steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und David, ich muss dich natürlich erstmal fragen, bist du heiß?
Ich bin zwiegespalten. Ich bin noch nicht richtig heiß wie Frittenfett, aber ich gebe zu, dass sobald ich auf die Matchcard sehe, ich da irgendwie schon Bock drauf habe.
Ja, ich bin gespannt, ob es so ein Overkill wird, wie es ein Overkill an Stipulations auf dieser Card gibt. Da ist ja kaum ein normales Match drauf. Überall ist irgendein Gimmick dabei. Bin ich gespannt, ob das so funktioniert. Natürlich ganz, ganz vorne mit dabei das Exploding Barbed Wire Deathmatch zwischen Kenny Omega und Jon Moxley. Das wird auf jeden Fall was Besonderes, ob es uns dann gefällt und ob es funktioniert hat. Da werden wir dann in der Review drüber reden. Und David, du wirst ja auch noch mit dem Shaggy zusammen noch die Predictions machen. Da könnt ihr dann auch noch mal die Tipps und die Ideen, Gedanken vom Shaggy noch mal nachhören. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach rein, oder?
Ja, immer wieder. Einfach rein da. Wird generell ein Pay-Per-View, der ein bisschen unberechenbar ist.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und wir starten erstmal im Buy-In. Und Buy-In, da haben wir diesmal ein Damen-Tag-Team-Match. Und auf der einen Seite stehen dort Rio und Thunder Rosa. Auf der anderen Seite haben wir Britt Baker, DMD, Dr. Britt Baker, so viel Zeit muss sein, DMD, und Reba, beziehungsweise Rebel. Ja, David, ein kleines Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir, ich sag mal, ein Zweckbündnis. Auf der anderen Seite haben wir ein mehr oder minder bestehendes Tag-Team hier der Damen. Was versprichst du dir davon?
Ich verspreche mir zumindest ein gutes Pre-Show-Match, aber ich habe keine zu hohen Erwartungen. Aber alleine die Konfrontation zwischen Thunder Rosa und Britt Baker, da habe ich halt schon Bock drauf, muss ich halt ehrlich zugeben. Rio bin ich halt nicht mega Fan, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die Damen wollen halt richtig einen raushauen, die werden auch, glaube ich, genug Zeit kriegen. Das hat man ja meistens bei den Pre-Show-Matches bei AEW, dass es nur eins gibt, aber das dann länger ist. Und ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt, ob da halt eine gute Chemie ist zwischen allen. Und ob da auch einfach, ja, ich möchte einen guten Flow haben, gute Spannung, aber richtig involviert, emotional schwierig. Also ist bei mir halt nicht da.
Gibt ähnlich. Also man muss sagen natürlich, dass das AEW Women's World Championship Eliminator Tournament, das hat ja schon ein bisschen Schwung in die ganze Damendivision reingebracht. Und ich glaube, den Schwung will man jetzt auch einfach mitnehmen. Und deswegen möchte man hier auch noch mal die Damen im Buy-In präsentieren. Wir haben mit Rio und Thunder Rosa zwei Frauen, die standen sich auch schon im Viertelfinale gegenüber dieses Turniers.
Was auch gut war.
Absolut, genau. Das war eines der großen Matches und das hat auch richtig Spaß gemacht. Da war einiges Gutes auch bei dem Turnier dabei, muss man ganz klar sagen. Nicht alles, aber doch einiges und mit einem ganz eigenen Charme, gerade was die japanischen, was den japanischen Block angeht. Ich erwarte mir einfach nur ein solides Buy-In-Match, also ein solides Pre-Show-Match zwischen zwei Teams mit durchaus talentierten Damen. Aber ich denke, dass da am Ende die Heels gewinnen sollten. Also ich hoffe, dass der dass die Entwicklung einer Britt Baker weitergeht und dass da vielleicht auch mal wieder ein Sieg dabei rausspringt, weil sie ist ja dann im Turnier zum Beispiel gegen Nyla Rose rausgeflogen. Ja. Lass ich mal so dahingestellt. Mir hat sie da besser gefallen in der größeren Rolle. Ich hoffe, das kommt jetzt so langsam mit der Zeit.
Ich glaube, man ist gerade mit dem Turnier, also das Turnier tat AEW sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, man ist einfach dabei, jetzt ein bisschen sich breiter aufzustellen. Da passt es auch eigentlich, sowas als Kickoff-Show-Match zu machen, wo du halt direkt vier Frauen die Plattform gibst und die Zeit gibst. Ja. Ich glaube, das wird halt ordentlich, aber ich erwarte jetzt halt nicht so, dass es mich vom Hocker reißen wird, sondergleichen. Aber vielleicht werden wir überrascht.
Genau. Warten wir einfach mal ab, wie das wird. Auf jeden Fall, das bekommt man dann auch bei YouTube zu sehen zum Beispiel. Und ganz im Gegensatz zu dem eigentlichen Pay-Per-View, den kann man ja beispielsweise bei Sky ordern zum Beispiel, man kann ihn bei Fight TV schauen. Wir haben den jetzt bei Fight geordert. Und dann starten wir doch einfach hier an der Stelle durch, nämlich vielleicht erstmal mit einem weiteren Tag-Team-Match. Wir haben Miro und Kip Sabian auf der einen Seite begleitet von Penelope Ford und auf der anderen Seite die Best Friends Orange Cassidy und Chuck Taylor. Ja, Chuck Taylor, der ehemalige Butler Charles, hier auf der Seite ja, seines Kumpanen Orange Cassidy. Wir können uns an die Hochzeit erinnern zwischen Kip Sabian und Penelope Ford, wo es dann ja auch den guten Orange Cassidy in der Torte gegeben hat. Und wie immer im Wrestling, eine Hochzeit geht nie gut. David, wie gefällt dir hier die Geschichte? Das ist nämlich so eigentlich, glaube ich, die Hauptfrage bei diesem Match, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen, erstmal ist es was Schönes, weil es ist halt Miwos erstes richtiges Match mit einer vernünftigen Story, beziehungsweise mit einer längeren Story. Sagen wir es mal erstmal so rum. Es ist eine längere Story.
Ja, mit der Story.
mit einer längeren Story, aber wie seit dem Debüt bei Miwo irgendwie funzt auch die Story nicht komplett bei mir. Einfach deshalb, weil man meiner Meinung nach vom Timing her Fehler gemacht hat. Also als Chuck Taylor quasi in seinen Händen war und der Butler war, so gesehen, und dann erniedrigt werden konnte, hat man das einfach direkt wieder umgedreht. Das war einfach viel zu schnell. Man hätte das eigentlich lange ziehen müssen, damit du das Gefühl hast, ja, da gibt's einen richtigen Payoff. Und so kam der Payoff ja eigentlich fast schon bei der Hochzeit.
Das stimmt. Ich bin mit dieser Story nie warm geworden. Also ich tue mich da wirklich schwer mit. Ich fand auch jetzt die letzten Interviewsegmente mit Miro und Kip Sabian irgendwie ein bisschen schwierig. Hat mich immerhin alles
ist der Verträge.
Ja, was ist ich?
Nee, es zündet einfach nicht. Es zündet
nicht. Überhaupt nicht. Da ist auch für mich keinerlei emotionale Bindung irgendwie in die ganze Geschichte dabei. Klar, die Hochzeit war irgendwie so ein bisschen leidlich witzig. Aber für mich ist es auch gerade für den Orange Cassidy, den wir ja schon deutlich weiter oben in der Card gesehen haben, diese Fehde ist ein Schritt zurück in meinen Augen für ihn. Und jetzt natürlich die andere Frage, wer gewinnt denn hier? Also bekommen Miro und Kip Sabian ihre Rache oder stehen die Best Friends, weil sie die Best Friends sind, dann am Ende grinsend im Ring, David?
Eigentlich musst du halt Miro gewinnen lassen.
Eigentlich schon.
Also er braucht es halt unbedingt. Du musst, je nachdem, was die AEW halt vorhat. Die Storyline, man hat auf jeden Fall es so hinbekommen, dass in jeder Woche war halt Miro da. Es gab halt immer ein Segment. Man hat halt gesagt, okay, wir führen das weiter. Ob man es gut gemacht hat, ist eine andere Sache. Aber man hat zumindest versucht. Das heißt ja eigentlich, dass man ihn aufbauen möchte. Und wenn man das wirklich möchte, musst du ihm halt einfach den Sieg geben und ihn stärken. Andererseits, wie du halt richtig sagst, ist auf der anderen Seite ein Orange Cassidy. Du kannst eigentlich nur machen, dass Miro müsste eigentlich am besten den Pin machen und zwar bei Chuck Taylor. Dass du irgendwie den Schaden bei Orange Cassidy abfederst, aber zeitgleich Miro pusht. Und ja, es ist schwierig. Es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes und beides, egal wer da gewinnt, es schadet den anderen eigentlich eher.
Ja. Du tippst auf die Bösen, da tippe ich einfach mal aus Prinzip auf die Guten, weil ich einfach hoffe, dass man hier mit Orange Cassidy dann den Weg irgendwie weiter beschreiten möchte, der funktioniert. Und eigentlich gehört er nicht mehr in dieses Programm rein. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst.
Der wirkt zuletzt wie Übergangsfüller einfach.
Ja, so ein bisschen. Ich meine, er muss in irgendein Programm rein. Jetzt hier in die Geschichte, klar, mit Chuck Taylor, das ist in Ordnung. Aber es ist eben auch nichts Großes, wie wir es schon zuletzt mit ihm gehabt haben. Und deswegen da bin ich nicht ganz so überzeugt von. Ohnehin, hier sind ein paar Geschichten dabei, wo ich nicht 100% abgeholt worden bin. Ich fand auch, dass AEW Dynamite in den letzten Wochen sehr wankelmütig gewesen ist. Man ist immer sehr zwischen wirklich richtig gut und ja, war okay, hin und her geschwankt. Und manchmal war es auch ein bisschen belanglos und manchmal war das Pacing auch ein bisschen komisch in den Shows. Also jetzt zum Beispiel auch in der aktuellen Ausgabe fand ich das als Send-off in so einem großen Pay-Per-View gerade den Abschluss der Show ein bisschen merkwürdig, weil man endete ja quasi mit einem großen Brawl, wo sich ja die ganzen Tag-Teams miteinander gekloppt haben, wo dann eben ja diese Überleitung gesucht worden ist zur Casino-Tag-Team-Battle-Royal. Und da haben wir ja jede Menge Tag-Teams, die sich da um ein Match um die AEW World Tag Team Championship kloppen werden.
Willst du alle aufzählen?
Ich will sie alle aufzählen.
Oh, das wird dauert. Ich geh mal einen rauchen.
Genau, lehnt euch zurück, nehmt euch einen Keks und ich lese jetzt vor. Wir haben Bear Country, wir haben Dark Order. Ich mache jetzt nicht die einzelnen Mitglieder. Wir haben nochmal The Dark Order. Wir haben einmal Dark Order, Alex Reynolds und John Silver. Wir haben einmal Evil Uno und Stu Grayson. Wir haben Proud and Powerful. Wir haben A Butcher and the Blade. Wir haben Private Party, Top Flight. Wir haben Death Triangle, Pac und Ray Phoenix, die Varsity Blondes, Matt Sydal und Mike Sydal, So-Called Uncensored, Frankie Kazarian, Christopher Daniels, dann haben wir noch die Natural Nightmares und das Chaos Project und natürlich, wir haben auch noch einen Slot frei, also da soll noch jemand dazukommen und das wird jetzt die spannende Geschichte sein, wer da noch mit dazu kommt. Es sind relativ traditionelle Battle Royale Regeln. Es ist also nicht wie bei den Einzelgeschichten, die wir zuletzt mal gesehen haben, wo dann die Wrestler nach Decks reingekommen sind, also die Peak Wrestler, die Kreuz Wrestler, sondern hier ist wirklich so, dass zwei Teams starten das Match und alle 90 Sekunden kommt ein neues Team mit dazu und dann gibt's eben klassische Over the Top Rope Regeln. Und wichtig ist hier, wenn ein Team wird dadurch eliminiert, wenn beide aus dem Team rausgeflogen sind. Ne? Also nicht, wenn nur einer rausgeflogen ist, sondern wenn beide rausgeflogen sind. Das ist ganz wichtig.
Ja, wenn vier Füße den Boden berührt haben.
Ganz genau. So, was versprichst du dir hier vom Match?
Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist halt eine Wundertüte. Wir hatten das halt schon mal, dass es super funktioniert hatte. Es kann aber auch genauso gut mega Längen geben. Es ist halt die Frage, was für eine Geschichte du vor allen Dingen erzählen möchtest. Und gerade bei Battle Royals, gebe ich halt zu, bin ich bei AEW kritisch. Weil Battle Royals ist halt immer so, du hast manchmal das Gefühl, es wird zu viel gemacht und unsere Erwartungen sind zu hoch. Deswegen halte ich meine Erwartungen diesmal sehr, sehr niedrig. Ich denke im Übrigen, dass ja vielleicht FTA noch reinkommen oder so. Worauf ich mich am meisten freue, machen wir es mal andersrum, ist halt Death Triangle. Also Pac und Wave Phoenix, ich finde die so cool. Also generell Wave Phoenix, ich mega Typ, Pac sowieso. Und die beiden passen halt auch zusammen. Ich mag auch diese Aggression, die sie untereinander haben, dieses Pushen. Auch wenn die eigentlich nicht ein Team sind, aber es funktioniert als Team.
Ich habe natürlich da auch wieder im Hintergedanken, belässt man es jetzt erstmal bei dem bestehenden Roster oder holt man wieder ein Überraschungstag-Team hier spontan mit dazu? Es gibt ja noch eine Menge Teams, die hier in Frage kommen. Du hast gerade FTR angesprochen. Also auch der Jurassic Express ist ja noch nicht irgendwie auf der Card. Auch das wäre eine Möglichkeit, die man hier reinschmeißen könnte. Also emotional, sage ich mal, fände ich es irgendwie cool, wenn die Dark Order mal den Shot bekommen würde. Zugleich denke ich mir, je nachdem, wie dann das spätere Tag-Team-Title-Match ausgehen würde, fände ich es auch spannend, wenn Proud and Powerful, also Santana und Ortiz, das Ding jetzt hier holen.
Aber das wäre dann ein bisschen zu offensichtlich.
Ja, deswegen, aber man muss es ja mal ansprechen, ne? Also es wäre ja eine Möglichkeit, wie du dann diesen Konflikt innerhalb des Inner Circles noch weiter vorantreiben kannst. Da wäre ja durchaus eine Chance da. Und jetzt mal angenommen, Jericho und MJF gewinnen die Titel von den Young Bucks und dann hast du automatisch eine Fehde. Und dann, da war ja eh alles, nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Santana und Ortiz und gerade einem MJF. Ansonsten Leute wie Butcher und Blade sehe ich da nicht. Private Party.
Die haben sich deutlich gesteigert.
Die haben sich gesteigert, auf jeden Fall. Auch jetzt als Heels funktionieren sie auch besser. Tue ich mich auch aber trotzdem noch ein bisschen schwer mit ihnen, der in den Cards-Regionen zu sehen. Wen wir auch hier mit reinschmeißen können, sind Angelico und Jack Evans. Auch noch die Hybrid 2 sind auch noch übrig. Topflight dürfen sich hier ein bisschen austoben. Death Triangle halte ich dann schon für eine probatere Möglichkeit hier. Varsity Blonde sehe ich nicht. Matt Sydal, Mike Sydal sehe ich nicht. Auch Frankie Kazarian, Christopher Daniels sehe ich nicht. Natural Nightmares auch nicht. Chaos Project erst recht nicht.
Es hat viel Filler-Material dabei, ne?
Ja, aber das finde ich auch ganz interessant. Ich finde es auch mal interessant, dass hier Bear Country zum Beispiel auf die Main Card geschafft haben. Ne? Die haben sich ja zuletzt ein bisschen gezeigt und jetzt sind sie eben hier und können sich da präsentieren. Das finde ich eine gute Art und Weise, wie man da eben auch diese Vielfalt innerhalb der Tag-Team-Division darstellt. Aber ich sag mal, also mein Pick ist hier Proud and Powerful.
Ich sag Death Triangle. Na gut. Ich glaube, da hat man vielleicht noch ein bisschen was vor, dass man das länger zieht.
Gut möglich. Dann lass uns doch vielleicht nach der Casino Tag Team Battle Royal zum großen Leitermatch hier kommen, was wir noch haben. Wir haben das Face of the Revolution Ladder Match um einen zukünftigen Shot auf die AEW TNT Championship von Darby Allin. Und auch da haben wir noch einen unbekannten Teilnehmer. Und jetzt wird's nämlich spannend. Also, hier fehlt jetzt ja ein Teilnehmer in dem Leitermatch. Und zugleich hat ja Paul White angekündigt, dass es ja die Präsentation eines neuen, großen Hall of Fame-würdigen Talents geben würde.
Und er hatte noch betont, es sei wirklich ein ganz großer Name.
Jo, die sind immer diese großen Namen.
Ja, ich höre schon Kai die ganze Zeit CM Punk-Chanten irgendwo beim Essen. Es ist schwierig.
Lass vielleicht gerade mal ganz, ganz kurz der Chronistenpflicht halber ganz kurz aufdröseln, wer hier noch dabei ist. Wir haben drei Leute, die als erstes angekündigt worden sind. Das waren Cody Rhodes, Scorpio Sky und Penta El Zero Miedo. Und dann eben Lance Archer hat sich über einen Sieg gegen Rey Fénix qualifiziert. Max Caster hat sich jetzt zuletzt durch einen Sieg gegen Ten Preston Vance qualifiziert, jetzt bei der letzten Ausgabe von Dynamite. So, haben wir das. Und jetzt erstmal die Frage, wir haben ja schon häufiger so Leitermatches bekommen. Wird es wieder so sein, dass der eine Typ, der jetzt neu gesigned wird, dass der das Ding gewinnt, David?
Es kommt ein bisschen drauf an, wer es ist, ne?
Ja, dann machen wir es doch mal andersrum. Also, wer könnte denn diese große Ankündigung von Paul White sein?
Das Schlimme ist halt, ich kann es nicht einordnen, was mit großen oder Hall of Fame-würdigen Namen gemeint ist. Das kann wieder sein, dass wir uns was ganz anderes erwarten, als dann halt rauskommt, dass halt ein super Wrestler kommt, aber der halt aus vielleicht Wrestling-Familie-Sicht, ganz großer Name, aber eigentlich ist er doch nicht der große Mainstream-Name.
Also, wenn man auf Twitter so ein bisschen in die Kommentare unter der Ankündigung schaut, da fällt natürlich auch so ein Name wie CM Punk, es fallen Namen wie John Cena übrigens, Rob Van Dam, was.
John Cena wäre so cool.
Was nicht so abwegig ist übrigens, also Rob Van Dam ist da jemand, der da häufiger genannt wird. Du hast nicht so viele große Freelancer und die Frage ist auch, will sich AEW noch einen WWE-Wrestler ans Bein binden? Das ist auch, finde ich, so eine interessante Geschichte. Oder holt man vielleicht jemanden, der in Japan bekannt ist? Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, gerade jetzt, wo man diese Verbindung New Japan hat zum Beispiel. Oder
an wen denkst du denn, wenn man also halt sagt, erstmal, man muss ja dazu sagen, Paul White wird denjenigen vorstellen. Das finde ich halt schon, dadurch denkst du automatisch Richtung WWE oder Ex-WWEler. Und vor allem, was verstehst du unter Hall of Fame würdig?
Das ist eben auch so eine schöne Ankündigung irgendwo, ne? Also, weil Hall of Fame würdig kann halt sein, dass das jemand ist, der jetzt gerade gut dabei ist und der die in Zukunft jemand ist, der in der Hall of Fame sein könnte. Es kann aber auch schon jemand sein, der natürlich eine große Vergangenheit hat und deswegen eigentlich in die Hall of Fame gehören würde.
Aber noch nicht drin ist.
Genau.
Ja, das ist total schwierig zu deuten, weil ehrlich, ich wäre ja auch nicht sauer, wenn da jetzt halt ein junges Talent kommt oder in Anführungszeichen ein jüngeres Talent kommt, wo man einfach weiß, okay, das wird ein absoluter Hall of Famer. Aber ich glaube, die meisten deuten es halt eher so, das ist eigentlich schon ein Hall of Famer, der noch nicht drin ist, der noch nicht aufgenommen wurde.
Ja. Also,
ach, ist wie gesagt, schwierig.
Ja, also ich habe auch keinen klaren Pick irgendwo. Das kommt auch noch erschwerend mit dazu. Also, ich hätte so Leute gehabt wie Chris Hero wäre natürlich irgendwie ganz geil. Also, aber ist der Hall of Fame würdig? Schwierig, weiß ich nicht.
Nee, Hall of Fame nicht.
Ja, aber ne, wäre jetzt so jemand, den ich halt irgendwie ganz cool finden würde. Booker T ist schon in der Hall of Fame. Mist. Holt mal jemanden aus Japan. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, mit New Japan irgendwas zu mauscheln, dass er quasi jemand unter zwei Verträgen ist? Okada zum Beispiel. Oder der wird halt immer wieder genannt in den Tweets. Auch jemand, es wird sogar Mark Henry genannt. Also,
what ja, the hell? Der zuletzt sagte, er möchte noch ein Match haben bei WWE. Noch ein einziges.
Genau. So, was aber jetzt natürlich die interessante Frage ist, geht vielleicht diese Ankündigung von Paul White und dieses Leitermatch, geht das vielleicht beides Hand in Hand? Also ist die Ankündigung von Paul White jemand, der unmittelbar hier in dieses Match mit eingreifen wird? Ist das vielleicht die letzte Nummer, die hier noch fehlt? Das ist ja wirklich auch eine interessante Geschichte. Also gibt's die Ankündigung quasi, alle fünf, die bis jetzt angekündigt sind, kommen zum Ring, warten darauf, dass die Nummer 6 reinkommt, Paul White kommt raus, sagt, ach übrigens, hier, Scott Steiner ist die Nummer 6. Oder hier, Hornswoggle ist die Nummer 6. Ihr wisst, was ich meine. Was denkst du da, David?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das braucht noch momentan nicht, weil ich finde, im Aufbau hatte man eine riesige Überraschung mit Lance Archer als Sieger gegen Rey Fénix. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Also das war komplett bisschen surreal, weil du dachtest, alles klar, Leitermatch, da kommt halt Rey Fénix mit rein, da geht's richtig ab. Und stattdessen ist halt Lance Archer derjenige, der das Ding gewonnen hat. Und er wird ja auch, ehrlich gesagt, ja immer weiter gepusht. Er wird wieder richtig gut dargestellt zuletzt. Und ich glaube, dass man versucht, ihn jetzt noch mal quasi eine Stufe beim Leitermatch weiter nach oben zu bringen, Also das wäre eben auch mein Tipp. Ich muss auch nicht unbedingt haben, dass ein Neuankömmling gewinnt, aber wenn es halt wirklich großer Name ist, wird es halt schon Sinn machen, weil sonst verpufft es halt direkt. Ja, es ist eine schwierige Nummer und das Problem ist halt, eigentlich müsstest du dich auf dieses Match freuen, weil da sind halt wirklich bislang 5 richtig coole Wrestler drin, wo du auch wirklich ein richtig gutes Match, vor allen Dingen auch ein dramatisches Match erwarten kannst. Also ich finde es halt sehr gut, dass von der Art der Wrestler, die drin sind, das ist ja schon sehr unterschiedlich. Also ein Penta ist halt was anderes als ein Cody Rhodes, der reinste Storyteller ist und Drama-Queen schlechthin, also positiv gemeint. Und Lance Archer ist halt das Monster, was aber trotzdem agil ist. Dann hast du halt Max Caster, jemand, der aufstrebend ist. Die Konstellation an sich ist eigentlich richtig cool, dass du dich darauf konzentrieren müsstest. Aber ich glaube, durch diese Ankündigung ist eigentlich eher die große Frage, wer ist es? Weniger, dass du denkst, wie wird das Match ablaufen, sondern wirklich diese Frage, wer ist es? Auf wen tippst du denn jetzt einfach allgemein bei diesem Match, wenn man jetzt mal ausklammern würde, wir klammern jetzt mal einfach aus, wer dazukommt? Oder was erwartest du von diesem Match?
Ja, es wird natürlich wieder ein wunderschönes Clusterfuck-Ding werden irgendwo, ne? Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das sind talentierte Leute, die sich in dieser Art von Match auch größtenteils auskennen. Auch gerade jemand wie einen Max Caster, finde ich, der kann hier glänzen. Und ich fände ihn als Dark Horse sozusagen, als Außenseiter-Pick, finde ich ihn sehr interessant. Zugleich denke ich mir, Mensch, wenn wir beim Thema Skulls sind, müsste ja eigentlich Penta und Darby Allin mal im Ring zusammen sehen.
Oh ja.
In einem großen Titelmatch. Hätte ich auch Bock drauf. Könnte ich mitleben. Und Cody und Darby haben schon lange gefädelt. Das muss ich nicht noch mal irgendwie aufgedröselt kriegen. Cody braucht so einen Sieg nicht. Das muss nicht sein. Lance Archer, für ihn wird's vom Aufbau her passen. Da hätte ich auch irgendwie Lust drauf. Und das wäre auch ein Gegner, der für Darby, wo Darby natürlich auch seinen Charakter entsprechend ausspielen kann. Scorpio Sky.
Ja, mit dem hat man ja auch mal das Gefühl, er ist so vom Sprung, da könnte mehr gehen.
Genau. Ach. Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig.
Es ist ausgeglichen.
Ich fänd's cool, wenn es Max Caster wird.
Ja, so schöne Underdog-Storyline, dass einfach er sich richtig durchbeißt. Einfach kämpft und obwohl er keine Chance hat, er es dann da schafft. Das wäre cool. Aber ich tippe auf Lance Archer.
Ja, aber auch eher so ein bisschen der ist eher der Clevere ist irgendwie, der sich da durchsetzt. Das würde ich mir da wünschen. Vielleicht mit ein bisschen Glück dabei, aber jemand, der quasi nicht so viel Erfahrung mitbringt wie alle anderen hier im Match, weil das ist ja, er ist ja der Jüngste in der ganzen Runde. Auch ein Scorpio Sky ist ja kein junger Hüpfer mehr. Und dann fände ich das ganz cool. Aber wir wissen nicht, wer der sechste Mann hier im Bunde ist. Entsprechend ist es eben auch schwierig, sagen wir es einfach mal so.
Mal gehören eigentlich WWE die Rechte von Cult of Personality? Oder kann das jeder benutzen?
Cult of Personality, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, wie gesagt, ich weiß auch nicht
genau. Ich würde ja lachen, wenn man einen so anteasert, aber es ist ein anderes Lied.
Ich glaube halt eben irgendwie auch nicht, dass das
ich glaube nicht, dass das der riesige Name ist im Mainstream.
Ich glaube auch nicht, dass es der riesige Name sein wird, den Paul White gemeint hat, sondern ich glaube eher, dass das tatsächlich zwei verschiedene sind. Eine große Neuverpflichtung. Vielleicht auch jemand aus dem Roster, den man hier noch mit reinschmeißt. Vielleicht, weiß ich nicht. Schmeiß einen Jungle Boy mit rein.
Ach, gegen Jungle Boy hätte ich nichts. Der geht immer. Den kannst du auch 60 Minuten einfach Zeit geben. Das passt schon. Hab ich Spaß.
Genau. Aber auf jeden Fall, das ist hier die spannende Frage. Und wer die Ankündigung von Paul White sein wird und ob diese Ankündigung dann vielleicht auch hier in diesem Match teilnehmen wird, das ist die große Frage. Und die werden wir aber dann erst am Sonntag, beziehungsweise Nacht von Sonntag auf Montag dann geklärt bekommen. Also ich mache jetzt einfach mal hier den Deckel drauf und sage, mein Tipp ist Max Caster.
Lance Archer.
Okay. Machen weiter. Wir haben ein Big Money Match zwischen Adam Page und Matt Hardy. Auch hier die Geschichte klar. Matt Hardy hat versucht, Adam Page auf seine Seite zu ziehen. Adam Page hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen, sondern war ja weiter gut Kumpel mit der Dark Order. Hat dann einen Vertrag unterschrieben, aber den auch ein bisschen abändern lassen. Und da kam eben dieses Big Money Match raus, ist dann attackiert worden. Wir haben auch einen Matt Hardy gesehen, der dann die Dark Order noch attackiert hat und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich mochte die Art und Weise, wie man Adam Page hier dargestellt hat. Ich muss aber zugleich sagen, ich finde diese Stipulation, ich muss auch keine Matt Hardy-Geschichte mehr haben, wo er aktiv im Ring steigt. Auch wenn er immer wieder seine Henchmen hier für 30 Dollar irgendwie akquiriert. Ich weiß nicht, ob man ihn hier in so einem Match gegen Adam Page sehen muss. Wie ist es bei dir?
Erst einmal muss ich mal sagen, ich gehe mal vom Positiven erstmal aus, ich fand die Story gut. Ich fand die sehr unterhaltsam. Ich mochte es genau wie du, wie Adam Page dargestellt wurde. Die Szene in der Bar, klasse. Was ich auch sehr mag an der Storyline, ist immer noch dieses Verwobene mit der anderen Storyline, dass er halt immer noch hast, dass Dark Order ja ihn bei sich haben will. Und mit Hardy hat seinen Rückhalt. Und ich finde das so, wie soll man sagen, das ist eine sehr sympathische Story. Also ich kann damit echt gut leben. Mit dem Gimmick von Metalli konnte ich anfangs nichts anfangen, aber man hat es hier sehr gut umgesetzt. Also das passt. Aber jetzt kommt das Negative. Was heißt negativ? Das Zweifelnde. Mit Hardy im Ring finde ich halt eh nicht immer so super. Und er wird halt auch nicht jünger. Ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt im Ring jetzt haben müssen. Und meine Frage ist dann eher bei dem Match, schafft es Adam Page aus Matt Hardy ein richtig gutes Match rauszuholen oder nicht? Ich glaube, er hat das Zeug dazu, aber es ist halt eine schwere Aufgabe.
Sehe ich auch so. Oder es wird eben auch ein Match sein, was durch Eingriffe geprägt ist. Ja,
natürlich.
Ist und durch Drama.
Also hier musst du Storytelling ohne Ende reinhauen. Du musst halt das Match nutzen, weiterhin Adam Page aufzubauen. Generell, das ist, wenn die so weitermachen, ist er mein Superstar der Herzen. Ich sympathisiere dermaßen mit dem, das gibt's gar nicht, super gemacht. Und es passt auch dazu. Es ist, du hast die ganze Zeit Eingriffe, du hast die ganze Zeit immer Unterstützung auf beiden Seiten. Ich fände es komisch, wenn es ausgerechnet in dem Match jetzt nicht dazu kommen würde.
Ja, ich mag nur so Stipulations nicht, die mit so ominösen Geldsummen zusammenhängen. Weil warum soll ich da als Zuschauer invested sein? Ist mir doch egal, ob Matt Hardy Fake-Geld abgeben muss irgendwo. Das gibt mir eben nichts. Das ist für mich keine emotionale Basis für eine Geschichte.
Aber ich glaube, da muss ich mal kurz eingrätschen, wenn man es richtig macht, nutzt du es eigentlich, um den Charakter von Adam Page weiter auszubauen. Wenn du eh schon so einen so labilen Charakter hast und ihm würde halt zum Beispiel das noch wegbrechen, dann kannst du das halt mit seinen anderen Problemen gut vermischen.
Ja, es geht natürlich auch hier dann eher darum, glaube ich, einen Matt Hardy als den fiesen Agenten irgendwie darzustellen. Und wenn der verliert, dann tut ihm das ja weh. Er ist ja Big Money Matt, also der identifiziert sich ja über das Geld. Sprich, wenn das dann weg ist, was ist er dann noch? Dann ist er nur noch Matt.
Ja, und wenn Page plötzlich die Kohle hat, dann hast du halt einen Unberechenbaren, der so viel Fehler macht, der vielleicht noch mehr Fehler macht.
Genau.
Ja, es ist ein bisschen, das ist ein Story-Match. Also wenn du das nicht als Story-Match hast, dann haben wir ein Problem. Aber wenn du es als Story-Match hast, kann es sehr dramatisch vor allen Dingen sein.
Ja. Ich bin gespannt, aber mein Tipp ist hier, dass Adam Page das gewinnt und Matt Hardy sieht dann eben am Ende wieder Trottel aus und Adam Page übersteht Invasionen von Eingriffen von Private Party, von Angelico und Jack Evans und ich weiß nicht, wen Matt Hardy noch holt. Vielleicht holt er noch Shannon Moore irgendwo aus der Kiste oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Alles möglich, aber also ich glaube, es würde hier einem Adam Page schaden, wenn er das hier verlieren würde und einem Matt Hardy würde das sogar vielleicht seinem Gimmick ganz gut tun, wenn er diese Niederlage einsteckt, weil er dann ja noch verzweifelter irgendwie um Aufmerksamkeit, um neue Klienten heischen muss.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also logisch wäre Adam Page, es würde ihn helfen, es würde Matt Hardy helfen, dass er halt immer mehr in diese Managerrolle im Grunde genommen reinwächst, dass er möglichst raus aus der In-Ring-Rolle, sondern wirklich sich rein als Manager profilieren muss und da halt die Leute um sich herum versucht, diesen Kreis zu vergrößern.
Möglicherweise, man weiß ja nie so genau, vielleicht gibt's auch wirklich einen großen angelegten Engel, so im Sinne von Matt Hardy hat sich beim Aussteigen aus seiner Limousine den Knöchel verstaucht und dann lässt er jemand anders antreten. Auch nicht absolut unmöglich. Also ich glaube, da sind viele Möglichkeiten offen, aber wenn wir hier ein reguläres Match bekommen, irgendwo auf kurz oder lang, dann sollte das eigentlich einen Adam Page gewinnen. So, 4 Matches haben wir noch, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Ja. Machen wir noch weiter mit dem Match um die AEW Women's World Championship. Und da haben wir Hikaru Shida, die amtierende Championess von AEW, und Rio Mitsunami. Ich muss immer wieder die Silben sortieren. Mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet seit Uni-Zeiten, wo ich ja tatsächlich mal Japanisch für 2-3 Semester studiert habe.
Wow.
Rio Mitsunami setzte sich ja im Halbfinale gegen Yuka Sakazaki durch und dann im Finale, das haben wir jetzt bei der letzten Episode von Dynamite gesehen, da stand sie dann Nyla Rose gegenüber und konnte sich da per Leg Drop durchsetzen. Eine kräftig gebaute Frau, eine Powerhouse bis zu einem gewissen Grade, aber vor allem eine Frau mit ganz viel Fighting Spirit. Das haben wir ja auch schon gesehen, also eine klassische japanische Ringerin irgendwo, wo die Forearms und die German Suplessen dann durch die Gegend fliegen. Wie ist dein Eindruck bis jetzt von Rio?
Wie du es halt sagst, es ist auf jeden Fall eine Frau, die sehr aggressiv rüberkommen kann. Ja, ich gebe halt zu, bei mir hat es halt noch nicht gezündet richtig. Aber das habe ich generell, also mein Problem war halt an diesem Turnierbaum, dass halt Japanerin gegen Japanerin großteils gekämpft hatten. Und ich möchte halt gerne diesen Kontrast haben. Jetzt hatten wir das halt erstmals mit Nyla Rose gegen sie. Ich frage mich einfach, also erstmal Ryo Mizunami, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ich finde auch, sie ist absolut sicher im Ring. Aber ist da für mich als Zuschauer genug da, dass ich halt einen Kontrast zu Hikaru Shida habe? Weil Hikaru Shida ist halt für mich auch eine Kämpferin. Und ich habe mir eigentlich erhofft, gebe ich halt offen zu, dass ich einen Kontrast zu Hikaru Shida kriege in dem Match.
Ja, ich tue mich hier so ein bisschen schwer mit, weil es natürlich, klar, du hast dieses Turnier gehabt, aber da ist relativ wenig Character-Build natürlich gemacht worden, sondern das wird ein reines Match sein. Da geht's darum, die beiden Frauen, die müssen hier im Ring die Zuschauer davon überzeugen, auch dass eine Ryo Mizunami wirklich eine Gefahr für Hikaru Shida ist. Natürlich hat sie das Turnier gewonnen, aber für viele Fans ist sie trotzdem wahrscheinlich eher so ein etwas unbeschriebenes Blatt und muss dann erstmal abgeholt werden. Weil ich bezweifle auch, dass alle Zuschauer so Nerds sind wie wir, die sich die Sachen dann auch wirklich alle angeschaut haben. Sondern viele werden da auch nur die Ergebnisse gelesen haben, werden vielleicht Ryo hier zum ersten Mal gegen Nyla Rose gesehen haben. Muss man auch mal von ausgehen, dass nicht jeder die gesamten Qualifier sich mit anschaut. Was ich deswegen gut fand, war, dass man ja bei Dynamite nach dem Finale dann die beiden nochmal in den Ring gestellt hat. Und dann gab's ja zuerst die Respektsbekundung. Und dann gab's ja auch hier auf die Fresse, muss man ganz blöd so sagen. Und da war ja auch gerade eine Ryo Mizunami sehr aggressiv. Und Hikaru Shida, du hast richtig gesagt, Kämpferin, hat da auch in nichts nachgesteckt. Und da haben wir dann eben die Geschichte dazu.
Ja, jein. Wir haben halt das Aufeinandertreffen. Aber das, ja, das ist genau das, was mir leider bei dem Match einfach fehlt. Das ist diese Geschichte und der Charakterbild. Man muss ja auch dazu sagen, das Turnier hat AEW gut, aber Hikaru Shida ist halt für mich momentan unterm Radar.
Ja. Ich bin gespannt, wie das Match wird. Ich glaube, das kann alles werden von, oh mein Gott, das hat uns wirklich überrascht, was die beiden Frauen hier abgeliefert haben, bis hin zu, hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich glaube, da sind alle Möglichkeiten offen, aber wir haben auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass es gerade die Damen-Matches sind, die dann doch tatsächlich überraschen können. Für mich, aber hier ist es tatsächlich so der Fall, dass trotz dieses Turniers, das muss Hikaru Shida hier verteidigen. Also, egal wie, oder?
Ja, also erstmal, ich erwarte, also ich bin wirklich auch hoffnungsvoll, dass das ein richtig gutes Match ist, weil genau das, Hikaru Shida hat halt sehr oft kein Character Building, aber die Matches holen mich immer ab. Oder fast immer. Also das ist wirklich oft so, dass ich dann im Laufe des Matches komplett reinkomme und sie kann gut eine Match-Story erzählen. Und hier kann es halt eine andere Art Match werden, ein schön aggressives Match. Aber Shida muss gewinnen. Und das Problem besteht halt weiterhin, dass es einfach diese wirkliche Gefahr noch nicht da ist. Ich gebe zu, dass als der Turnierbaum da war, habe ich gedacht, okay, es läuft aus der Under Rose gegen Hikaru Shida hinaus, aber das kam komplett anders.
Ja, hätte mir auch ein bisschen besser gefallen, muss ich dazu sagen. Aber mal gucken, was draus wird. Also ich tippe ja aber natürlich auf die Titelverteidigung und bin da hoffnungsfroh, dass das ein gutes Match zwischen den beiden wird.
Ja, doch.
Die drei Matches haben wir
jetzt. Ja, und jetzt wird's interessant.
Ja, es ist schon so ein bisschen, ja, nicht unbedingt Midcard-Hölle, was AEW hat, aber da sind auch einige Matches dabei, wo man erstmal abwarten muss, wie die zünden und ob die zünden und wo auch der Aufbau im Hintergrund nicht ganz so stark gewesen ist, wie wir das vielleicht auch schon bei anderen AEW-Events gesehen haben. Deswegen kommen wir doch jetzt hier mal zu dem Street Fight, sage ich jetzt einfach mal. Team Taz, Brian Cage, Ricky Starks treffen auf Darby Allin und Sting. Es ist das erste Match von Sting seit 2016, seit dem ominösen Match gegen Seth Rollins mit der Buckelbomb, wo das Ding dann schwer verletzt gewesen ist, was ich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Wir haben darüber, glaube ich, auch damals schon berichtet, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja. Und das waren keine schönen Bilder. Wir haben alle gesagt, Mensch, das Ding müsste ja eigentlich jetzt hier fürs Ding gelaufen sein. Also die Karriere ist vorbei. Wir haben den Hall of Fame-Eintritt bei der WWE gesehen und dann auf einmal Winter is coming. Sting tritt auf bei AEW. Die Verbindung zu Darby Allin wurde aufgebaut. Die Fehde mit Team Taz wurde aufgebaut. Und dann gab's zunächst mal erstmal jede Menge Anstarren. Und es eskaliert hier dann immer mehr. Bis hin zur Powerbomb, die wir gesehen haben. Wir haben gesehen, wie ein Darby Allin hier am Leichentag abtransportiert worden ist. Wir haben
passiert auch gesehen, öfters mal.
Genau, wir haben auch gesehen, dass Hook, also der Sohn von Taz, auch im Leichensack hier reingebracht worden ist. Also die Emotionalität ist da und wir haben einen Streetfight. Jetzt ist die Frage, wird das ein Streetfight, der traditionell im Ring beginnt? Also wird das ein Wrestling-Streetfight oder wird das ein Cinematic-Match-Streetfight?
Das ist eine spannende Frage, die halt immer noch nicht beantwortet wurde. Und ich glaube, die wird auch erst beantwortet, wenn man das Match anfängt. Ich hoffe auf ein Cinematic, weil da kannst du halt gerade das Ding, der die Ringfreigabe hat, der auch für sein Alter immer noch sehr fit aussieht, aber der halt einfach auch irgendwann mal schneller anfängt zu pumpen als andere, da kannst du halt vieles kaschieren und auch, du kannst sehr viel mit den mysteriösen Charakter eigentlich da machen, gerade auch, weil Darby Allin das ja auch immer übernimmt. Ich hoffe auf ein Cinematic-Match, aber ich glaube, da lege ich mich mal aus dem Fenster, selbst wenn es ein normaler Streetfight wird, wird der cool. Und was hier halt geschafft wurde, ich gebe halt so, das Debüt von Sting bombastisch gut. Also ich war mehr als nur happy. Und danach kam erstmal nicht viel. Und ich habe gedacht, oh oh, ich hoffe, ihr habt einen Plan, weil es passiert halt nichts. Mehr Ankündigung, passiert nichts, Ankündigung, passiert nichts. Und dann, wie du halt sagst, fing diese Story an und du dachtest, ja, aber selbst das zündet noch nicht richtig. Und dann fing es halt an, immer schneller zu werden, wie so ein bisschen so eine Lokomotive. Und mit jeder Woche, wo halt mehr passierte, kam ich halt immer mehr rein. Und ich finde, man hat die Story dahingehend echt gut aufgebaut, dass du im Grunde genommen final halt wirklich diesen Zusammenschluss von Darby Allin und Sting halt saß, dass halt Darby Allin im Grunde genommen auch Sachen von Sting übernommen hatte, dass halt unterm Hallendach ist und dann runterkommt und Co. Das ist verdammt gut. Und da habe ich auch richtig, richtig, richtig Bock drauf. Team Taz ist eh wrestlerisch gut und Brian Cage hast halt ein Monster. Ricky Starks ist gut im Match. Darby Allin auch. Das Ding ist halt Character Work ohne Ende. Ich verspreche mir da ein richtig, richtig geiles Match von. Und vor allen Dingen eine Schlacht. Ich möchte da wirklich eine Schlacht sehen. Und wenn wir Darby Allin haben, gibt es immer eine Schlacht. Der Typ wird sich viermal umbringen im Laufe des Matches. Kein Problem. Bin ich dabei. Ich hoffe halt im Idealfall Cinematic und dann ab die Fahrt, haut alles raus, was ihr irgendwie haben könnt. Und vor allen Dingen, man sollte daran anschließen, was man halt die letzten Ausgaben gemacht hat. Weil das hat mir richtig gut gefallen, wie man Sting und Darby Allin eingesetzt hat.
Ich finde die Feder auch sehr spannend, wie man das gemacht hat. Und ich glaube, es hilft auch einem Darby Allin nochmal in seinem Standing. Und Team Taz sieht ja trotzdem gut dabei aus. Das muss man ja auch sagen. Sie kriegen auch immer wieder ihre Chancen. Jetzt auch bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe, wo dann ja Darby Allin für Sting quasi ein Safe gemacht hat. Auch da sah ja Team Taz, auch wenn die die Kooperation hier, die Gruppe zwischen Darby Allin und Sting hier am Ende ja als Sieger aus dem Ring gegangen sind, also als Sieger im nicht eigentlichen Sinne, aber eben im Sinne
des moralischen Sieger.
Genau, die moralischen Sieger, genau. Ich bin gerade verwirrt, was mein Wortschatz angeht, tut mir leid. Und trotzdem sieht Team Taz wie eine Bedrohung aus. Ich tue mich deswegen auch schwer, hier wirklich einen Sieger zu tippen, weil ich finde, dass natürlich braucht Darby Allin irgendwie diesen Sieg und Sting vielleicht auch. Aber brauchen sie den wirklich? Also, Darby Allin hat Brian Cage schon geschlagen. Und eigentlich wäre das jetzt vielleicht an der Zeit, wo man mit Team Taz ein wirklich großes Heel-Stable hier etablieren kann, indem die einfach mal die Legende abfertigen. Und dass dann vielleicht auch ein Sting mit seinen 60 Jahren hier so langsam das, oder 61 Jahren, das Alter einholt. Der wird im März, also am 20. März, wird der 62 Jahre. Und dass man dann vielleicht einfach sagt, gut, der hat's probiert, aber am Ende konnte er eben der Kraft und der Jugend von Cage und Starks konnte er dann eben nichts mehr entgegensetzen.
Zumal er seinen Nachfolger da hat.
Ja, aber Darby kannst du ja irgendwie, die kannst du fesseln, den kannst du in einem Sack vom Dach werfen oder sonst irgendwas.
Aber das meine ich halt, du hast halt, selbst wenn Sting verlieren würde mit Darby Allin,
genau,
und sagen würde, beispielsweise, okay, hier, meine Zeit wird langsam vorbei, oder geht langsam vorbei, das wäre ja auch eine richtig gute Storyline, und wo es halt sogar passt, weil Darby Allin immer mehr von Sting auch übernimmt und quasi wie der geborene Nachfolger halt ist, dann gib halt die Fackel weiter. Also, ja, du hast halt hier sehr viele Möglichkeiten, wie du halt richtig sagst. Ich finde auch bei der Fehde gefällt mir sehr, dass beide, ich sehe da keinen Favoriten. Die sind beide komplett gleich, mal in der einen Dynamite-Folge ist das eine Team hat die Oberhand und in der anderen Folge kontert aber das andere Team. Und ich finde das halt absolut unberechenbar und dahingehend halt auch spannend. Ich kann mir sowohl vorstellen, dass Darby Allin das Ding gewinnt, wo du halt sagst, okay, kann man machen. Man kann das auch so machen, dass Team Tess gar nicht geschadet wird. Man kann aber auch Team Tess weiter pushen, aber ohne dabei die anderen zu schaden, weil dann erzählst du halt einfach, und das ist halt mein Punkt dabei, ich glaube, diese Geschichte Darby Allin und Sting, egal wie das Match ausgeht, ist noch nicht vorbei. Die ist noch nicht zu Ende erzählt.
Das glaube ich eben auch. Und wie du gesagt hast, also selbst wenn dann Sting verliert, kann er eben dann trotzdem sagen, ja, ich habe mich ja gut geschlagen und weißt du, was ich jetzt noch bräuchte? Ich bräuchte noch ein Einzelmatch. Das war ja was anderes.
Ja.
Ich will noch ein Einzelmatch haben. Und dann kriegen wir vielleicht sogar das Match zwischen den beiden, Vater und Sohn.
Ja, warum nicht? Das, also du kannst hier richtig cooles Drama einbauen. Und ich habe, du hast ja vorhin gefragt, ist schon heiß? Da bin ich richtig heiß auf das Match. Ich habe richtig Bock drauf. Und tippen werde ich hier nicht.
Ach.
Erst morgen im Video.
Oh, das ist der Cliffhanger hier. Deswegen müsst ihr alle morgen die Predictions schauen mit Shaggy und mit David. Dann erfahrt ihr nämlich Davids Meinung.
Jawohl, ist das so wichtig.
Okay, ich tippe trotzdem hier auf Team Taz.
Kann ich mitnehmen.
Einfach, weil ich spannender finde, wenn Darby und Sting hier als Verlierer rausgehen, als wenn Team Taz hier als Verlierer rausgeht. Ich möchte sehen, was mit Darby und Sting passiert, wenn sie hier das Ding nicht gewinnen.
Aber du hast doch nicht gesagt, möchtest du einen Streetfight oder möchtest du einen Cinematic oder cineastischen Streetfight?
Ich sag mal, es wird ein reguläres Wrestling-Match mit ganz viel Plunder und ganz viel Durcheinander. Und in der Form, dass natürlich ein Darby hier immer wieder die schnellen Passagen mit reinbringt, aber Sting eben immer wieder den Save macht. Ich glaube, dass ein Sting es vielleicht gar nicht möchte, dass ein Cinematic-Match wird. Ich glaube, dass der versuchen wird, um die Einschränkungen, die nun mal eben das Alter und die Verletzungshistorie mit sich bringen, dass er darum drumherum worken möchte. Ich glaube, der möchte kein Cinematic-Match bestreiten. Ich glaube, er möchte hier versuchen, diesen Weg zu gehen. Und die Powerbomb war der erste Ansatz. Das Ding hat auch andere Aktionen ja gezeigt, die alle auch ganz gut gewesen sind, teilweise auch in den Abfolgen, wo man dann den Stinger Splash wieder gesehen hat, den Scorpion Deathdrop und so. Das hat ja alles funktioniert. Wenn du das im Tag Team Match gut durchwürfelst, gerade auch mit den schnellen Phasen, wo dann Darby, sei es jetzt mit Gegenständen zuschlägt oder dann eben geflogen kommt mit irgendwelchen halsbrecherischen Sachen, du hast im Street Fight viele Möglichkeiten. Deswegen sage ich, es wird ein reguläres Tag Team Match mit Street Fight Rules, mit ganz vielen Gegenständen, ganz viel halsbrecherischen Kram, aber es wird kein Cinematic.
Und ich glaube, es wird ein Cinematic. Und zwar einfach, weil ich an das Exploding Barbed Wire Deathmatch denke und an den Aufbau. Ich glaube.
Das ist aber sehr rational.
Das ist sehr rational, aber es wäre halt. Ich glaube halt nicht, dass man sowas innerhalb von 5 Minuten aufbauen kann. Und ich glaube, das wäre halt ein guter Überbrücker, wo man halt sagt, ey, wir bauen auf, während das Ding läuft.
Verdammt, das ist ein gutes Argument.
Aber es ist egal welche Art, ich glaube, das Match wird gut. Und zwar richtig gut.
Ich hoffe, ich erwarte mir da einfach eine unterhaltsame Schlacht. Und dass wir dann vielleicht am Montag sagen, Mensch, David, der Sting, der kann's doch noch. Und der hat's doch noch mehr drauf, als wir das vielleicht erwartet hätten. Ich möchte diesen Moment haben. Das ist doch, das will man doch immer haben. Und Sting hat auch einen vernünftigen Abschied verdient. Und das soll hier nicht der Abschied sein, sondern es soll vielleicht der erste Schritt in eine andere, in die Richtung sein. Aber man möchte doch nicht, dass Sting, der uns so viele tolle Augenblicke geschenkt hat, seine Karriere damit beendet, dass er quasi nicht mehr sich auf den Beinen halten kann.
Nee, also er hat's absolut verdient und, wie gesagt, ich glaube, das wird emotional hoffentlich ein richtig gutes Teil, wo man einfach sagt, du kannst mich mitnehmen, du hast immer noch das besondere Etwas.
Ja. Ich glaube auch gerade durch diese Hintergrundgeschichte kannst du da eben noch mal was rausholen, durch diese Verletzung. Da sind wir ja als Zuschauer, gerade wir Heavy-User, sind da ja emotional total mit drin. Wir haben das damals gesehen. Ich habe Sting noch damals bei der alten WCW gesehen. Ich habe die Entwicklung zum Crow-Sting gesehen. Und ich möchte da jetzt noch mal diesen, ich möchte noch mal den von dir so oft titulierten Feel-Good-Moment irgendwie haben, dass wir ihn hier noch mal richtig in Action sehen. So, zwei Matches haben wir noch. Dann machen wir doch weiter mit dem Tag-Team-Match um die AEW World Tag Team Championship. Wir haben auf der einen Seite die Young Bucks, Nick und Matt Jackson, die amtierenden Champions. Auf der anderen Seite den Inner Circle, Chris Jericho und MJF. Die beiden Jungs hier, also Chris Jericho und MJF, sind hier über die Tag-Team-Battle Royal bei Beach Break ja an dieses Match rangekommen. Und ja, wir haben jetzt zuletzt gesehen, wie auch hier die Fehde eskaliert ist. Wir haben gesehen, wie Chris Jericho und MJF Papa Buck verprügelt haben und blutig geschlagen haben. Wir haben aber auch gesehen, wie die Jacksons mithilfe der Good Brothers Revanche bekommen haben und dann beim letzten Dynamite einfach mal Santana und Ortiz hier durch die Tische befördert haben. Und ich frag dich jetzt mal, wie bist du hier so emotional invested in die Geschichte?
Komplett drin.
Okay.
Also ohne wenn und aber. Nein, ich bin komplett drin. Ich mochte es auch. Die Tatsache, dass man halt den Vater von den Young Bucks mit reingenommen hat, man hat es super umgesetzt. Also das mit dem LKW, allein schon visuell ist es halt schon cool, wenn du einfach siehst, am LKW läuft das Blut vom Vater runter und Chris Jericho und MJF haben nichts anderes zu tun, als posieren davor. Nein, das passt für mich. Ich mag vor allen Dingen, und das muss man auch dazu sagen, die Inner Circle Story, die geht jetzt so lang. Und die ist halt zusätzlich noch mal mit in diesem Match dabei. Es ist halt eben nicht nur ein Tag-Team-Match, was wahrscheinlich richtig gut wird. Die Young Bucks haben sich super dargestellt, positioniert, sind emotional komplett drin, was im Übrigen immer spannend ist, weil wenn die sehr emotional drin sind und es persönlich geworden ist, dann ist Matt derjenige, der gerne mal over the top geht oder einen Fehler macht, also quasi ein bisschen Gefahr ist. Und dann hast du halt einen Inner Circle, in dem es halt mal so richtig brodelt. Einfach mit der einen Tatsache, dass halt nicht nur die beiden jetzt um den Titel kämpfen und nicht Powton Powerful und dazu noch Sammy, der halt rausgegangen ist, wo ich halt tippe, dass er vielleicht dann wiederkommt bei Revolution. Da eine
Sammy Buck.
Sammy Guevara.
Nee, Sammy Buck dann.
Sammy Buck.
Sammy Jackson?
Nein, Sammy Guevara. das reicht mir. Nein, der wird auch nicht als Young Bucks rauskommen. Aber ich glaube einfach, meine Erwartung an diesem Match ist halt erstmal, es wird ein sehr schöner Kontrast sein, einfach Chris Jericho und MJF, die Bad Player, die fiesen Jungs, die halt mit unfairen Mitteln kämpfen, die sehr intelligent sind, nicht vielleicht das Schönste abliefern, aber die wissen schon, wie man halt durchkommt. Auf der anderen Seite halt Matt und Nick, die halt ja technisch fantastisch richtig Power reinbringen werden. Ist ein schöner Kontrast, darauf freue ich mich, aber es ist auch für mich die Erwartung, es könnte das letzte Match von Inner Circle sein. Da wird die Storyline aufgebröselt. Da könnte halt was heißt aufgebröselt? Es könnte einfach dort diese große Wendung kommen.
Ich glaube noch nicht, dass es das letzte Match des Inner Circle sein wird. Ich glaube, das wird man noch weiter hinspinnen, weil das so ein dominanter Stable ja von AEW
ist. Okay, andersrum. Chris Jericho, MJF, das komplette Gebilde, dass dort der Cut jetzt kommt. Das, also diese Wendung, dass da auf welcher Seite ist man?
Ja, möglich. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass man hier nicht auch noch eine Stipulation draufgepackt hat. Ich finde, dass
war diese Fehde.
Nee, also nicht, weil es zu wenig ist. Und ich finde, dass diese Fehde jetzt hergegeben. Du hättest da eine No-Holds-Barred oder sonst irgendwas draus machen können. Also ich sag mal so, wenn mein Vater, Gott habe ihn selig, blutig geprügelt wird von jemanden, dann möchte ich mich doch nicht mehr am Tag-Seil festhalten, um dann dem Betreffenden, der das angetan hat, ein paar auf die Schnauze zu halten.
Hallo,
dann
wir sind bei AEW. Du weißt, wie ein Tag-Team-Match aussieht.
Das stimmt.
Die Regeln gelten für ungefähr 2 Minuten. Danach ist egal.
Das stimmt auch wieder, ja. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Match, da ist Emotion drin, da ist Story drin. Und da sind natürlich auch die Möglichkeiten relativ offen, auch ob man hier die Good Brothers dann noch mal sehen wird, Luke Gallows und Carl Anderson, ob die hier eingreifen oder vielleicht dann auch im Main Event, beides möglich. Zugleich auch die übrigen Teilnehmer des Inner Circle, auch die können natürlich mit eingreifen. Wardlow ist ja wahrscheinlich eh mit am Ring. Auch das, da erwarte ich mir ein großes Durcheinander. Und auch da eine große Geschichte vor allem auch. Also wir wissen, dass die Jacksons auch gut leiden können und dass wir es gut verkaufen können, hier einzustecken. Ich kann mir da auch das Eingreifen von Papa Buck übrigens vorstellen, dass er zurückkommt und hier nochmal zumindest ein bisschen Wiedergutmachung bekommt auf der einen oder anderen Weise. Aber ich sag trotzdem, weil ich diese Geschichte mit Santana und Ortiz auf der einen Seite als Gewinner der Battle Royale und die weitere Fehde mit Jericho und MJF oder die das Aufflackern der Fehde mit Jericho und MJF irgendwie attraktiv finde, sage ich, der Inner Circle gewinnt das hier. Jericho und MJF, und das sorgt dann letztlich dafür, dass es hier richtig Streit im Inner Circle gibt.
Ich tippe genau umgekehrt. Okay. Ich tippe auf die Young Bucks, und zwar genau aus demselben Grund, wie du eigentlich umgekehrt getippt hast, dass es halt im Inner Circle so richtig knallen wird. Aber dazu brauchen die keinen Titel, und der Grund für die Niederlage wird halt auch dieser Blow sein quasi innerhalb oder dieser dieses Stables. Dass halt ich glaube einfach, dass Sammy zurückkommt oder dass halt einfach MJF zu weit geht oder sonst irgendwas, dass irgendwas passiert, Missverständnis vielleicht auch, aber so, dass es halt wirklich diesen Bruch einleitet oder Bruch jetzt sogar gibt. Aber ich glaube eher so ein Einleiten, und das wird dann halt komplett eskalieren zu einer Fehde innerhalb des Inner Circles.
The Inner Circle explodes.
Ja.
Ja, bin gespannt, aber wir warten ja schon so lange drauf, dass der Inner Circle explodiert, und irgendwie ist es noch nicht passiert, aber
ich find's gut, dass man das so zieht.
Man lässt sich da auf jeden Fall Zeit, und das, da muss man sagen, jetzt hat man es auch in letzter Zeit wieder ein bisschen besser gemacht. Zwischenzeitlich war es ganz grauenvoll, muss man auch sagen. Ich fand die Inner Circle Geschichte echt nicht immer gut. Jetzt zuletzt hat's mir wieder besser gefallen, gerade auch in dieser Fehde jetzt mit den Young Bucks. Das hat wieder Spaß gemacht, aber ich muss nicht noch mal einen Ausflug nach Las Vegas haben zum Beispiel. So, Main Event Time. Wir haben das Exploding Barbed Wire Deathmatch um die AEW World Championship. Kenny Omega, der amtierende Champion, begleitet von Don Callis, trifft auf Jon Moxley. So, wir haben bei Dynamite gesehen, wie sich Atsushi Onita darüber geäußert hat und das nochmal erklärt hat, was uns da erwartet. Es gab auch ein paar entsprechende Bilder dazu. Und David, ich weiß gar nicht, hast du so eine Art Match schon mal gesehen?
Nur bei Botchamania. Da habe ich das mal ansatzweise gesehen. Ich weiß auch im Übrigen, da kannst du gerne mal das jetzt mal eben erklären, wie die Regeln genau sind. Ich weiß, drumherum ist halt Stacheldraht. Wenn du da rankommst oder an bestimmte Positionen kommst, gibt es Explosionen. Sind ansonsten die Regeln normal, oder wie ist das?
Ja, ansonsten sind die Regeln normal.
Aber no DQ,
logischerweise. Ja, wenn Barbed Wire im Match drin ist, dann ist auch nur die Q. Genau, aber es ist ansonsten ein ganz normales Match quasi. Aber diese Explosionen und der Stacheldraht dienen natürlich dann noch als zusätzliches dramatisches Element. Und wie du schon richtig gesagt hast, dann, wenn man entsprechend auf die entsprechenden Positionen kommt, dann explodiert da was. Ich bin auch gespannt, wie man das lösen wird. Also das letzte Exploding Barbed Wire Match, was ich gesehen habe, das ist auch schon Ewigkeiten her. Ich bin neugierig darauf, ob man dem Ding einen moderneren Touch gibt. Und auch, ob da alles bei glatt läuft. Weil Explosionen
Wir kennen es ja beim Wrestling.
Genau, ne, ist so wie ein Feuerball. Der muss auch nicht immer angehen, wenn man das möchte.
Ja, da kann das komplette Finale blöd aussehen.
Genau.
Die Gefahr ist sehr hoch. Was mir halt auch ein bisschen, ich nehme es mal vorweg, ein bisschen Sorgen bereitet, war halt Kenny Omega, der in Interview halt davon redet, dass er bei Jon Moxley ja schon viel erlebt hat, und er hatte halt die Zeit von, glaube ich, in CZW war er ja, ne?
Ja.
Wo er sehr, sehr blutig und brutal vorging. Die hatte er nicht so genau gewusst, und dieses eine Unsanctioned Match, ja, was wir hatten, hat er gesagt, das soll eigentlich nur der Anfang sein. Er möchte eigentlich den kompletten Jon Moxley aus CZW jetzt rausholen. Und da habe ich nur gedacht, oh, okay, ich glaube, das könnte mir auch ein bisschen too much werden, weil ich glaube, wenn die beiden so eine Stipulation machen, dann ziehen die das halt auch nicht nur ein bisschen durch, sondern da wird richtig Blut fließen, und ich glaube, die werden in Sachen Brutalität vielleicht auch weitergehen, als wir uns da vorstellen können.
Ja, wir haben ja beim Lights Out Match, das ist das, was du ja gerade angesprochen hast, an Sanction Match, ja schon so ein bisschen gesagt, das war uns hier und da ein bisschen zu viel. Für meine kleine Olaf-Seele hoffe ich, dass die Explosionen, weil sie dann so over the top sind, das ein bisschen abfedern werden. Aber ich rechne damit, dass es eine fiese Geschichte wird. Barbed Wire ist immer eine schwer kalkulierbare Sache, wie Wrestler darin hängen bleiben können, wie sich darin verheddern können, welche Verletzungen da auftreten, das ist schon eine heftige Geschichte. Diese Exploding-Sache ist ja im Endeffekt auch sehr viel Effektheischerei, muss man sagen. Das ist viel Knall, es ist viel Rauch, es ist viel Effekt. Also ist nicht so, als ob die Wrestler da verbrennen würden oder sonst irgendwas.
Nein, das nicht, aber die beiden werden halt alles andere nutzen, irgendwie das nochmal
und ja, klar,
zu machen. Ich gebe zu, auf der einen Seite freue ich mich auf das Match, weil ich finde, die Rivalität zwischen den beiden, die ist halt zum Greifen nah. Also das kriegt ja jeder mit und das ist absolut authentisch. Es ist gut erzählt. Was heißt gut erzählt? Es ist spannend erzählt. Ich bin involviert, aber ich habe einfach Angst, dass es mir zu viel ist, was da passiert an Gewalt. Also ich stehe auf Gewalt, ich stehe auf Blut, aber kannst du verstehen, was ich meine? Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass halt beides einfach diese eine Schwelle, wo ich sage, ey, ja, Blut, gibt's euch richtig hardcore. Und dann so, hoch, das ist jetzt gerade nur noch Gewalt. Dass dasselbe passiert wie beim Lights-Out-Match, dass die Effekte im Vordergrund stehen und mir der Flow fehlt. Ich möchte unbedingt einen Flow haben in diesem Match.
Ja, und auch eine Geschichte. Ja. Also das Match an sich darf nicht nur die Geschichte sein, sondern eigentlich müssen natürlich die beiden Wrestler und ihr Wille zu siegen und vielleicht auch den anderen zu zerstören, das muss hier die Geschichte sein und nicht nur diese Attraktion durch das Match. Ich glaube, was wir hier einfach erwarten können, ist ein Blutbad mit ganz viel Knallbumm obendrauf. Nichts anderes.
Das klingt so süß.
Ja, aber das wird schon eine heftige Angelegenheit werden und ich glaube, das wird auch nicht jedem gefallen und das weiß AEW auch. Man will damit polarisieren und man will damit auch bis zu einem gewissen Grad Aufmerksamkeit kreieren natürlich, weil das hat man ja in den USA jahrzehntelang nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es in den USA schon mal ein Exploding Barbed Wire Deathmatch
gegeben hat. Das ist typisch asiatisch, ne? Weil so immer, wenn ihr das gesehen habt, war es immer so Japan-Bereich.
Deswegen hat man ja Atsushi Onita mit dazugeholt. Atsushi Onita ist ja ist ja Gründer von FMW, Frontier Martial Arts Wrestling. Und da sind solche Matches absolut üblich gewesen. Dann auch beispielsweise mit Leuten wie einem Hayabusa zum Beispiel, die dann dabei gewesen sind. Onita hat sein letztes Match war ein Exploding Ring Barbed Wire Steel Cage Match, um das mal so unterzubringen.
Thema Spekulation.
Genau, das war 95 sein Retirement Match. Und das ist halt crazy shit. Das ist einfach crazy shit. Und du hast aber auch die zwei passenden Leute dafür im Ring, die das umsetzen können. Und es ist hart dran am Garbage Wrestling irgendwo, aber mal kann man das machen. Ich bin nur genauso gespannt wie du, ob man es hier übertreibt oder eben nicht. Und davor habe ich eben auch ein bisschen Angst, ob das passieren wird. Werden wir dann rausfinden. Ich bin jetzt erstmal noch neugierig drauf. Ich versuche wieder den Anfang 20-jährigen Olaf in mir zu triggern, der so krassen Scheiß immer sehen wollte, der immer wieder sehen wollte, wie die Grenze noch ein bisschen weiter eingebrochen wird.
Der die ganze Zeit ruft, tötet euch. Ja, macht weiter ja. So.
So ungefähr, genau.
Aber die Frage, Sieger?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich sehe es noch nicht, dass Kenny Omega seinen Titel hier verlieren wird und verlieren muss. Eigentlich muss er hier gewinnen und John Moxley dann eben sagen, hier, ich habe dich quasi auf deinem eigenen Terrain oder in einer Abwandlung deines eigenen Terrains irgendwie besiegen können. Also Kenny Omega möchte ich noch weiter als Champion sehen. John Moxley hatten wir so lange als AEW-Champion. Der braucht den Titel nicht schon wieder, sondern es muss eigentlich an Kenny Omega jemand anders wachsen, der dann den Titel sich holt. Und das ist jetzt eher so ein Programm, was halt eben die beiden größten Stars austragen. Und deswegen sage ich, Kenny Omega verteidigt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Bei mir ist halt angeschlossen an Darby Allin Sting, wo ich halt sag, ja, die Story, die ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich hab hier das Gefühl, das ist das Finale von der Geschichte Omega gegen Moxley.
Die Geschichte, das muss auch das Finale sein.
Ja, die Geschichte ist einfach für mich zu Ende erzählt. Dann einfach jetzt kommt's bei raus, wer gewinnt. Und Moxley braucht den Titel nicht unbedingt wieder. Der kann ihn später wieder haben, kein Problem. Aber jetzt Omega weiter pushen, das hast du schön fiesen Champion und dann ist es doch umso besser, kannst du doch jemanden wachsen lassen, der ein Face ist.
Ja, das sehe ich genauso und vor allem auch, wenn du so eine Match-Stipulation wählst, dann kannst du danach ja auch nicht noch irgendwas Krasseres machen, weil das ist eigentlich ja das absolute Nonplusultra. Was willst du denn mit den beiden noch machen lassen? Da explodiert schon was um die
Ja, so ein Kettensägen-Match oder so.
Kannst du doch einfach anzünden zum Beispiel.
Genau, und wer zuerst einen Arm verliert, hat verloren.
Ja, irgendwie sowas. Ja, oder anzünden haben wir zuletzt gesehen. Vielleicht ein Auge. Ne? Auch John Moxley kennt sich mit ausgestochenen Augen ja aus. Also vielleicht auch mal sowas mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr.
Ja, also trauen tue ich denen alles. Das ist das Schlimme. Aber ich glaube, die beiden haben auch richtig Bock drauf. Also die werden alles tun, um abzuliefern. Ich hoffe halt einfach nur wirklich auf eine gute Story im Match. Und dann kann das Ding richtig wuppen.
Ja, das denke ich auch, weil beide sind ja auch herausragende Wrestler, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn sicherlich Kenny Omega noch eine Stufe über einem John Moxley steht, also wrestlerisch. Trotzdem, das sollte eigentlich ein starkes Match werden. Ich bin auch gespannt, ob uns das abschrecken wird, ob es uns begeistern wird. Auch da werden die Grenzen fließend sein. Ja, und damit sind wir durch, oder?
Ja, es wird fließend.
Das ist auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, das wird ein Pay-Per-View werden, der bisweilen ja nicht nur seinem Namen alle Ehre macht, sondern ich glaube, der wird auch sehr brutal werden über weite Strecken. Also, da sind diverse Matches dabei, die es hergeben, dass da ordentlich Härte dabei ist. Und damit meine ich auch nicht nur den Main-Event, auch der Street-Fight gibt das her, auch Young Bucks gegen Inner Circle gibt das her. Da werden wir garantiert das ein oder andere Mal Blut sehen bei dem Event.
Ja, definitiv. Wird auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Event sein. Und ja. Wir haben vor allen Dingen ein paar Matches mit richtig guter Story und richtig guten Aufbau, die sich vor allen Dingen groß anfühlen. Das ist das Gefühl, dass okay, die Matches kannst du halt nicht bei einer Dynamite-Folge raushauen, sondern das muss halt beim Pay-Per-View passieren. Man hat darauf hingearbeitet, kann ich absolut mit leben. Du hast halt kleinere Matches, die aber trotzdem eine Storyline haben, wie Adam Page gegen Matt Hardy. Ist für mich nicht riesig, aber es ist halt ein Match, wo du halt wieder mit Adam Page mehr machen kannst. Ich finde auch, wenn du Matches hast, die halt jetzt nicht die Mega-Storyline haben, wie das Leiter-Match, das, glaube ich, das kann uns trotzdem abholen. Also das geht. Also es gibt halt nicht viele Matches, wo ich mega Sorgen habe, aber wir wurden ja schon bei AEW überrascht, was halt Vorfreude angeht, die halt dann nach hinten losging, umgekehrt und uns andere Matches überrascht haben. Also.
Das stimmt. Auf jeden Fall eine Card, die sehr viel hergibt. Ich glaube, so viel kann man sagen. Aufbau meiner Meinung nach schwankend bei den Matches. Aber ich habe trotzdem Bock drauf, weil da auch genug Sensation und Attraktion irgendwo dabei ist, dass ich sage, hey, ganz im Ernst, wir haben ein Leitermatch, wir haben ein Streetfight, wir haben hier Exploding, sonst irgendwas mit Stacheldraht. Gib's mir alles. Und danach muss ich mich erstmal irgendwie in ein Bett mit lauter Hundewelpen legen irgendwo, damit ich wieder runterfahren kann.
Der Fötus Gewalt.
Ja, irgendwie sowas. Und diese Gewalt von mir abwaschen kann. Ja, aber sind wir durch, ne?
Ja.
So, bei uns geht's hier natürlich dann schon morgen weiter mit Headlock, das Magazin. Und David, du und Shaggy, ihr macht noch die Predictions zu AEW Revolution dann auf dem YouTube-Kanal als wunderbares Video. Wir haben On a Poll, was am Samstag an den Start geht. Am Sonntag gibt's noch den Wochenend-Podcast. Und ja, am Montag, wir versuchen das dann auch wieder tagesaktuell rauszubringen, gibt's dann die Review zu AEW Revolution. Ich werde mir alle Mühe geben, dass wir das nach der Aufnahme, da sind David und ich dann auch zugegen, dann sofort an euch rausballern, damit ihr wisst, was wir über den Event denken und was ihr womöglich verpasst habt oder was ihr vielleicht auch besser verpassen solltet. Also volles Programm jetzt ganz aktuell, und da geht's dann auch nächste Woche mit weiter. Ich sag an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Dabeisein, Dankeschön fürs Unterstützen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschö.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.